ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Felix Gebhardt. Dieser Fall aus Sachsen-Anhalt ist komplex und umstritten. Und diese Frage leitet uns durch den Podcast. Warum verbrannte Uri Jalloh? Die Polizei in Dessau hat dazu bisher geschwiegen, aber jetzt spricht zum ersten Mal ein leitender Beamter des Polizeireviers. Hanno Schulz war am Tag des Geschehens im Dienst.
Es ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit habe, mal unsere Sichtweise deutlich zu machen. Es kam ja dann recht schnell der Vorwurf, Uri Jalloh, das war Mord. Das war auch schon keine einfache Situation, also für die Beamten, weil von den weit über 100 Beamten, die dann Polizeirevier sind, hatten davon 99% sowieso eigentlich mit dem Fall Jalloh ja nichts zu tun. Und wir schießen alle auf die Polizisten in Dessau.
Im Januar 2005 brennt es in einer Polizeizelle. Die Feuerwehr wird gerufen. Wir hören den Einsatzleiter Lutz Kuhnhold, wie er diesen Einsatz erlebt hat.
Also auf der Treppe konnte man noch gucken, aber so wie man unten im Kellerbereich war, war die Sicht also nur noch wenige Zentimeter. Und wir sind dann rechts entlang der Wand gekrochen in diese Zelle rein. Ich kann mich bloß daran erinnern, wie auf einmal dieser Kopf in meinem Sichtfeld auftauchte. Und als ich den gesehen habe, habe ich zum ersten Mal eigentlich realisiert, dass nicht, wie wir immer dachten, eine Decke dort vor sich lang hinklimmt, sondern dass selbst die Person es war, die gebrannt hat. Es waren auf einmal alle ruhig. Ja, jeder hat jeden entsetzt angeguckt.
Die Feuerwehr findet in Zelle Nummer 5 einen bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Mann.
Wenn man natürlich sieht, dass derjenige dann auch fixiert war auf dieser Matratze, er konnte sich unter keinem Umstand eigentlich selber befreien oder selber helfen. Wo man dann sagt, Mensch, was ist dem passiert?
Der Tote ist der Asylbewerber Uri Jalloh aus Sierra Leone. Er stirbt im Alter von 36 Jahren. Wir beleuchten die Ermittlungen in diesem Fall, die selbst nach fast 2 Jahrzehnten mehr Fragen als Antworten liefern. Diesen Podcast hören Sie in der App der ARD Audiothek. Und wenn Sie das schon länger machen, dann wissen Sie, dass wir Ihnen besondere Recherchen auch gerne weiterempfehlen. Sie können ganz nah dabei sein, wenn eine Münchner Kommissarin gegen professionelle Telefonbetrüger ermittelt. Mit Schockanrufen bringen Sie Ihre Opfer dazu, alles herzugeben, was ihnen lieb ist. Und so habe ich das auch selbst noch nie gesehen. Wir können der Ermittlerin bei ihrer Jagd über die Schulter schauen. In der ARD Mediathek. Die Fahndung, Kommissarin gegen Millionenbetrüger. Meine Empfehlung finden Sie als Link in den Shownotes. Jetzt aber zu unserem Fall, den wir ausführlich in dieser Folge besprechen. Warum verbrannte Uri Jalloh? So heißt die neue Doku-Serie in ARD Crime Time. Und unser Gast ist dieses Mal die Filmautorin und Regisseurin Anna Herbst. Hallo Anna.
Hallo.
Herzlich willkommen bei uns. 6 Teile können Sie sich ansehen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD-Mediathek. Das sind rund 3 Stunden und das heißt, dahinter steckt viel Recherchearbeit. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion. Die ARD besteht ja aus vielen Sendeanstalten und beteiligt sind in diesem Fall WDR, SWR, BR und MDR.
Genau, und auch auf Autoren- und Regieebene habe ich das nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit meinem Kollegen Co-Regisseur Benze Matte.
Diese Filme finden Sie auch verlinkt in unseren Shownotes. Was ich besonders interessant finde, sind Originalausschnitte der Polizeivideos von den Ermittlungen nach dem Brand Januar 2005. Wie schwer ist es gewesen, Anna, da heranzukommen?
Ja, das Video war Teil der Ermittlungsakten. Das hat die Spurensicherung gedreht. Aber auch Ermittlungsakten sind ja eigentlich nicht öffentlich zugänglich. Wir hatten dann aber das Glück, dass wir einen Zugang zu diesen Akten bekommen haben. Und so konnten wir dann nicht nur das Video sehen, sondern auch viele, viele Seiten an Ermittlungsakten lesen, Zeugenvernehmungen, Gutachten, Gesprächsprotokolle, sowas.
Dieser Fall hat mich selbst auch beschäftigt, viele Jahre. Ich bin auch Nachrichtenjournalist beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und immer wieder aufs Neue kam dieser Vorwurf, der ja auch zentral ist, gegenüber der Polizei. Was wird den Beamten konkret vorgeworfen und von wem?
Ja, das sind Sachen, ganz unterschiedliche Sachen, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Das eine ist das Juristische. In diesem Fall gab es 2 Gerichtsverfahren. Das sind 2 Polizisten, die da angeklagt waren, später nur noch einer. Der eine ist der Streifenpolizist, der Uri Jalloh damals mit ins Revier genommen hat. Und ihm wurde vorgeworfen, dass er bei der Durchsuchung von Uri Jalloh ein Feuerzeug übersehen hat. Der andere Angeklagte war der Dienstgruppenleiter und dem wurde vorgeworfen, dass er nicht schnell genug auf den Brandalarm reagiert haben soll. Das beides sind dann die Vorwürfe der fahrlässigen Tötung. Also es geht da um die Frage, hätte man Uriallo retten können, als der Brand ausbrach. Und das andere sind aber die Vorwürfe, die oft in der öffentlichen Debatte erhoben würden, was immer wieder im Raum steht. Und das ist die Frage, war es möglicherweise noch ganz anders? War es so, dass Uriallo in diesem Polizeirevier von Polizisten ermordet wurde?
Gibt es darauf heute, 2024, also fast 20 Jahre nach dem Tod, konkrete Hinweise?
Ja, es gibt in diesem Fall zahlreiche Ungereimtheiten, Indizien, Thesen und Behauptungen, warum es Mord gewesen sein könnte. Die, wie ich finde, stärksten Argumente für diese Mordthese sind eigentlich die Brandgutachten in Kombination mit den Erkenntnissen der Rechtsmediziner. Da kommen wir dann sicherlich später nochmal drauf.
Was ist dir persönlich wichtig, wenn wir über die Ermittlungen sprechen, die später auch gefällten Urteile, die Kritik daran, wenn wir das alles erzählen?
Uns als Filmemacher war wichtig, offen an den Fall ranzugehen. Denn einerseits gibt es da sehr, sehr gute Recherchen, die in den letzten 20 Jahren gemacht wurden von Journalistinnen, Anwältinnen, auch von privaten Initiativen, auf die wir aufbauen konnten. Andererseits haben wir dann aber in der Recherche sehr schnell gemerkt, wie sehr dieser Fall polarisiert und wie verhärtet sich die Lager gegenüberstehen. Und dadurch haben wir in der Berichterstattung dann auch immer wieder Aussagen und Behauptungen zum Fall gesehen, für die wir dann am Ende keine Belege gefunden haben. Und deshalb war uns wichtig, nochmal wirklich auf einem weißen Blatt anzufangen, die Akten selbst zu lesen, mit allen Beteiligten zu sprechen. Und so konnten wir am Ende ziemlich viele verschiedene Perspektiven auf diesen Fall werfen oder aus vielen verschiedenen Perspektiven auf den Fall schauen. So, dass sich jetzt hoffentlich die Zuschauerinnen dann selbst ein Bild machen können.
Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass einen das selbst dann auch überhaupt nicht loslässt, wenn man erstmal so an der Oberfläche gegraben hat. Was hat dich konkret motiviert, diesen Fall zu erzählen?
Ja, die erste Idee kam schon vor 3 Jahren. Da habe ich den WDR-Podcast der Journalistin Margot Overath gehört. Und das hat mich ziemlich aufgewühlt, weil ich mich gefragt habe, kann das sein? Kann das sein, dass ein schwarzer Mensch in Deutschland von Polizisten in einem Polizeirevier getötet wird? Und dann, für mich fast noch relevanter, kann es sein, dass so etwas 2 Jahrzehnte lang nicht aufgeklärt wird, mögliche Täter nicht ermittelt und bestraft werden? Denn das, wenn das tatsächlich so wäre, dann hätte das Verständnis von dem Rechtsstaat, so wie ich es eigentlich haben möchte, grundlegend in seinen Grundfesten erschüttert. Und da war dann ganz schnell der Impuls da, okay, ich möchte dazu recherchieren, ich möchte noch besser verstehen, was da passiert ist und dann als Filmemacherin natürlich auch einen Film darüber machen.
Anna Herbst ist bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist und wir werfen jetzt gemeinsam einen Blick auf diesen Fall, der viele Details mit sich bringt und unterschiedliche Sichtweisen. Wir haben schon gehört, wir beleuchten zunächst die Festnahme von Uriallo, dann den Brand und die darauf folgenden Ermittlungen. Es geht um Fragen, die bis heute offen sind und es geht auch darum, wer Uriallo gewesen ist. Der 7. Januar 2005, früh morgens in der Stadt Dessau in Sachsen-Anhalt. Es gibt dort einen Polizeieinsatz an der Turmstraße Ecke Törtener Straße. Anna, was ist hier passiert?
Ja, unsere Recherchen und später auch die Dreharbeiten haben uns an diese Straßenecke geführt. Und sie liegt mitten in Dessau und ist trotzdem eher unbelebt, Kopfsteinpflaster und morgens um 7 im Winter auch noch ziemlich dunkel. Und am 7. Januar 2005 ist es so, dass an dieser Straßenecke 4 Frauen der Stadtreinigung mit Müllsammeln beschäftigt sind. Und Uriallo hatte zuvor die Nacht mit Freunden, später dann allein in einer Bar verbracht und kommt jetzt ziemlich betrunken zu dieser Straßenecke. Eine der Frauen, die dort waren, sagte dann später aus, er sei ziemlich stark umhergeschwankt und er habe sie dann angesprochen und nach einem Telefon gefragt, weil er mit seiner Freundin telefonieren will, weil er die anrufen will. Und die Frauen wollten ihm das Telefon aber nicht geben. Uriallo ist dann wohl hartnäckig geblieben, hat auch mal nach ihrem Rucksack gegriffen. So haben die Frauen das dann später ausgesagt.
Also die 4 Frauen fühlen sich bedrängt, wählen die 110. Und insofern können wir diesen Abend auch aus Sicht der Polizei erzählen. Wie ordnen die Polizisten diesen Notruf ein?
Ja, dieser Notruf wurde aufgezeichnet und ist als Abschrift auch noch in den Ermittlungsakten zu lesen. Daher wissen wir, dass die Streifeneinsatzführerin, Beate H. hieß die, ihn angenommen hat. Und sie sitzt zu diesem Zeitpunkt in der Leitstelle des Dessauer Polizeireviers und sie schickt dann einen Streifenwagen mit 2 Polizisten zu dieser Straßenecke. Und dabei sagt sie, dass die Frauen dort massiv durch einen Ausländer belästigt wurden. Die Frauen selbst hatten das in ihrem Notruf aber gar nicht so dramatisch dargestellt. Und die beiden Streifenpolizisten fahren dann los, kommen zu dieser Straßenecke. Und wie sie dann da vorgegangen sind, das wissen wir auch aus ihren Aussagen. Denn die beiden Streifenpolizisten wurden nach dem Tod von Uriallo als Zeugen vernommen. Einer von ihnen geht dann zu den vier Frauen, der andere geht zu Uriallo. Und der steht zu diesem Zeitpunkt etwas abseits. Und der Polizist will dann die Ausweispapiere von Uriallo haben und ruft ihm Passport entgegen.
Wie geht's dann weiter? Also das ist ja eine klare Aufforderung. Wie reagiert er darauf?
Ja, Uriallo will seinen Ausweis nicht zeigen. Das hätte er auch nicht gemusst. So haben das später juristische Sonderberater des Landtags festgestellt. Und trotzdem beginnt der Polizist dann, so sagt er es selber aus, in die Kleidung von Uriallo zu fassen, weil er dort nach den Dokumenten suchen will. Und dagegen wehrt sich Uriallo dann. Der Polizeibeamte beschreibt das in seiner Aussage so, Uriallo habe mit den Armen herumgerudert, er habe sich weggedreht, habe sich gegen die Maßnahme heftig gewehrt, umhergeschlagen und mit den Beinen gestoßen.
Und zur Einordnung dieses Vorgehens der Polizei hören wir Hanno Schulz. Er war damals Leiter des Kriminaldienstes beim Polizeirevier in Dessau oder, wie er auch selbst sagt in euren Filmen, de facto stellvertretender Revierleiter. Schulz beschreibt uns, wie die Polizei hier vorgeht.
Naja, erstmal wird man ja nicht aufgefordert, hinten einzusteigen, klar. Ja, wenn man das nicht tut, dann wird ein bisschen Druck ausgeübt. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann gibt es dann die sogenannte einfache körperliche Gewalteinwirkung. Ja, da ist Polizei natürlich auch gehalten, den körperlichen Widerstand zu beenden. Und das ist da zumindest von dem, was ich weiß, so passiert.
Kritisiert wird das von einem Rechtsanwalt, dessen Job es gewesen ist, das Handeln der Polizei und der Staatsanwaltschaft zu überprüfen. Jerzy Montag ist vom Landtag in Sachsen-Anhalt als unabhängiger Sonderberater beauftragt worden. Also er hat den Fall Uriallo untersucht, gemeinsam mit dem ehemaligen Münchner Generalstaatsanwalt Manfred Nötzl. Und so beschreibt Montag das Handeln der Polizeibeamten.
Zu zweit legten sie Uriallo, der sich wehrte, Handschellen an und schubsten ihn in den Polizeiwagen. Ein glatter Verstoß gegen das Polizeirecht in Sachsen-Anhalt. Später im Prozess erfuhr das Landgericht Magdeburg von der Polizei, dass man die gewaltsame Mitnahme in den Gewahrsam als eine, Zitat, probate Erziehungsmaßnahme auf diesem Revier angesehen hat.
Jerzy Montag, der unabhängige Sonderberater. Die Polizei ist dann mit Uriallo im Einsatzfahrzeug unterwegs, von der Turmstraße bis zum Revier in der Wolfgangstraße. Auf dem schnellsten Weg dauert das nicht länger als 10 Minuten. Und die Polizeibeamten haben während der Fahrt zum Revier festgestellt, dass Uriallo alkoholisiert gewesen ist, haben bereits aus dem Auto heraus in der Dienststelle angerufen und den Dienstgruppenleiter gebeten, einen Arzt herbeizurufen zur Blutentnahme.
Dieses Telefonat ist auch in den Akten abgeschrieben, genau wie der Funkverkehr. Und später ist es auch öffentlich geworden, weil es Äußerungen enthält, die von vielen als sehr rassistisch eingestuft werden. Für die Serie haben wir das Telefonat dann von zwei Sprechern nachsprechen lassen.
Guten Morgen, Polizeirevier Dessau.
Morgen.
Wir bräuchten dich mal.
Was hast du denn?
Na, eine Blutentnahme.
Na, dann mache ich das, dann komme ich mit rum.
Ja, piekst du mal einen Schwarzafrikaner.
Ach du Scheiße. Da finde ich immer keine Vene bei den Dunkelhäutigen.
Na, dann bringt doch eine Spezialkanüle mit.
Mach ich. Alles klar, bis gleich.
Ein Ausschnitt aus der ersten Folge von ARD Crime Time. Du hast schon gesagt, das wurde teilweise auch rassistisch eingestuft. Aber wie ist dieses Telefonat einzuordnen?
Ja, für viele, die das hören, ist das einfach ein ganz klarer Beleg für den Alltagsrassismus, der möglicherweise in diesem Polizeirevier auch vorhanden war. Wir konnten für die Serie aber auch mit dem Anwalt des Dienstgruppenleiters sprechen, also mit dem Anwalt desjenigen, der gerade das Telefonat mit dem Arzt geführt hat. Und der wirft da einen etwas anderen Blick drauf.
Das ist Attila Teuchtler und wir hören seine Bewertung als Verteidiger.
Ja, das ist nun in der Welt, das kann man nicht rückgängig machen. Also ich sehe da nichts Rassistisches da drin. Und so ist auch mein Mandanten hier eingestellt. Also das war Ausdruck der Heiterkeit und Lockerheit.
So kommentiert es der Anwalt des Dienstgruppenleiters. Wie ist es dann im Polizeirevier weitergegangen?
Ja, Uriallo wird dann zunächst in den sogenannten Arztraum des Reviers gebracht. Der ist im Keller ganz in der Nähe der Zellen und dort wird er dann von den Beamten durchsucht.
Der Leiter des Kriminaldienstes im Polizeirevier, Hanno Schulz, erklärt uns, was die Beamten bei Uri Jallo gefunden haben.
Also ich habe gesehen, was alles bei der Durchsuchung aus den Taschen abgenommen wurde. Und dazu gehörte ein extrem benutztes, zerknülltes Tempotaschentuch und die berechte Erinnerung, die Büroklammer. Von daher halte ich es für glaubwürdig, dass er ordnungsgemäß durchsucht wurde und dass er zu dem Zeitpunkt kein Feuerzeug mehr am Mann hatte.
Welche Rolle spielt dieses Feuerzeug dann später bei den Ermittlungen?
Ja, das Feuerzeug ist natürlich ein super wichtiges Beweismittel, denn die Polizei hat ja immer behauptet, Uri Jallo habe sich selbst angezündet. Und das geht natürlich nur, wenn er ein Feuerzeug hatte.
Der Polizeibeamte Hanno Schulz sagt, er sei gründlich durchsucht worden und habe kein Feuerzeug bei sich gehabt. Hier ist seine Erklärung, wie sich Uri Jallo trotzdem anzünden konnte.
Der eine der kontrollierenden Beamten, der hatte also immer die Zigarettenschachtel und das Feuerzeug in der Brusttasche. Und bei der Kontrolle der Zelle beugt man sich ja automatisch immer nach vorne. Da muss es ihm aus der Tasche gefallen sein. Und dann hat Uri Jallo, hat es glücklicherweise in die Hand gekriegt, muss also auch glücklich in Körpermitte gefallen sein. Das ist für mich die einzige, sage ich mal, nachvollziehbare These, warum später in der Zelle ein Feuerzeug gefunden wurde.
Uri Jallo wird in Gewahrsam genommen. Da gibt es auch spezielle Regeln in Sachsen-Anhalt im sogenannten Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Jedes Bundesland hat da spezielle Regeln für. Wie begründen denn die Polizisten diese Maßnahme?
Gut, dass du nach der Begründung fragst, denn es ist so, wenn man jemanden in Gewahrsam nehmen will, also in eine Zelle einsperren will, dann braucht man dafür zwingend einen Grund. Und allein, dass jetzt jemand betrunken ist und ausnüchtern muss, reicht als Grund nicht aus, denn das könnte er ja auch draußen oder schlimmsten Fall besser im Krankenhaus unter medizinischer Beobachtung machen. Und die Streifenpolizisten tragen dann als Grund Identitätsfeststellung ein. Das heißt, sie sagen, es ist unklar, wer Uri Jallo gewesen sei. Und solange man das herausfinden würde, solange man das klären muss, muss Uri Jallo in der Zelle bleiben. Das ist erstmal ein legitimer Grund, das ist so rechtens, das kann man machen. Allerdings war es jetzt in diesem Fall so, dass bei der Durchsuchung von Uri Jallo seine Duldung gefunden wurde. Das ist ein Ausweispapier für abgelehnte Asylbewerber und darin stehen all seine Daten. Jetzt war es hier so, dass das Dokument geknickt war und dadurch konnte man den ersten Buchstaben des Straßennamens und die letzte Ziffer des Geburtsjahrs nicht mehr so gut lesen.
Das kann man bei euch auch in den Filmen original anschauen.
Genau, also original tatsächlich nicht. Wir hatten diese Duldung nicht vorliegen, aber es gab Fotos von der originalen und daraufhin haben wir die dann so nachstellen lassen. Also sie sieht sehr aus, die Originale.
Ich wollte gerade sagen, das sieht tatsächlich täuschend echt aus. Mhm. Also wir können ein Gefühl dafür bekommen, ob das Ganze lesbar ist oder nicht.
Genau. Und das Gefühl kann sich jeder selber machen, der die Serie schaut. Es ist auf jeden Fall so, dass es für die Beamten dann ausreichte, diese Ingewahrsamnahme zur Identitätsfeststellung anzuordnen. Was genau dann noch bei dieser Durchsuchung im Arztraum passiert ist, dazu gibt es widersprüchliche Annahmen.
Wir werden später auch noch genauer auf die juristische Aufarbeitung des Falls eingehen, aber wir wollen an dieser Stelle schon die Sichtweise von einem Rechtsanwalt hören, der Vertreter der Nebenklage am Landgericht Dessau gewesen ist. Das ist Felix Isensee. Also er hat die Interessen der Angehörigen wahrgenommen und so schätzt Isensee diese Durchsuchung im Arztraum ein.
Es fand sich in diesem Arztraum an dem Tisch, an dem die Durchsuchung von Uri Jallo gewesen ist, also am Tischbein, eine Blutspur.
Die Beamten haben dazu später ausgesagt, Uri Jallo habe mit dem Kopf gegen den Tisch geschlagen und sich dabei selbst verletzt. Dazu nur jetzt nochmal der Anwalt Felix Isensee.
Es ist durchaus denkbar, dass der Kopf möglicherweise schon Richtung Tisch gegangen ist, aber nicht, weil Uri Jallo das wollte, sondern möglicherweise durch Dritteinwirkung.
Konnte das aufgeklärt werden, inwiefern hier tatsächlich Gewalt ausgeübt wurde?
Abschließend konnte das nicht aufgeklärt werden. Interessant ist aber, dass später bei einer Obduktion von Uri Jallos Leiche festgestellt wurde, dass sein Nasenbein gebrochen war. Das kann natürlich hier im Arztraum passiert sein. Ob es dann aber eine Selbstverletzung war oder durch Gewalt der Polizisten entstanden ist, wissen wir letztlich nicht. Denn es gibt dazu ja nur die Aussage der Polizisten. Die Freunde von Uri Jallo, mit denen wir für die Serie gesprochen haben, konnten sich aber nie vorstellen, dass Uri Jallo sich selbst verletzt hat. Das hier ist zum Beispiel Nuhan Scherif, der damals mit Uri Jallo zusammen gewohnt hat.
Ich habe Uri Jallo nie gesehen, also mit so einer Reaktion, dass er sich Kopf den Wann, so gegen den Wann, ne. Nur weil der wurde mitgenommen in Revier, ich kann das nicht glauben.
Das war Nuhan Scherif, der mit Uriallo zusammen gewohnt hat. Wir besprechen nun weiter, wie es in der Polizeidienststelle weitergegangen ist. Es soll eine Blutabnahme gegeben haben. Wir haben schon gehört, ein Arzt ist dazu gerufen worden. Wie ist das Ganze abgelaufen?
Ja, der Arzt kommt ins Revier und der sagte dann später aus, auch er wurde als Zeuge vernommen, Uriallo habe auf dem Bauch auf einer Liege gelegen. Der Arzt nimmt ihm dann Blut ab und sagt, dass er gewahrsamstauglich ist, also in die Zelle gebracht werden darf.
Was passiert dann nach der Blutabnahme? Er wird also in die Zelle gebracht.
Genau, die Polizeibeamten tragen Uriallo in die Zelle, weil er Fußfesseln trug und damit nicht laufen konnte. Diese Gewahrsamszellen sind im Keller des Polizeireviers. Die sind komplett gefliest und ziemlich spartanisch ausgestattet. Also da ist am Boden ein gefliestes Podest, darauf liegt eine feuerhemmende Matratze. Und sonst ist in der Zelle eigentlich nichts drin. Wichtig ist noch, an der Wand und am Podest sind so Metallbügel angebracht. Und daran machen die Polizisten Uriallo jetzt mit Hand- und Fußfesseln fest, sodass er quasi an allen Händen und Füßen an der Wand und am Podest fixiert war.
Also er hat wenig Bewegungsfreiheit damit.
Genau, er hatte nur wenig Bewegungsfreiheit und die Polizisten sagen, das sei nötig gewesen, weil sich Uriallo sonst selbst verletzt hätte. Es ist aber so, dass wenn man jemanden auf diese Art fixiert, dann braucht man dafür den Beschluss eines Richters, den die hätten die Beamten jetzt schnell besorgen müssen und das haben sie aber nicht gemacht.
Am Morgen des 7. Januar 2005 wird der Asylbewerber Uriallo festgenommen. Er kommt in eine Gewahrsamszelle der Dessauer Polizei und deshalb sind wir bei allem, was Uriallos Tod geschieht, auch ganz besonders auf Aussagen von Polizeibeamten angewiesen. Und deshalb stehen auch die Ermittlungen zu diesem Fall so sehr in der Kritik. Anna, wo liegen da die Probleme?
Das sind vor allem zwei Dinge. Das erste ist, dass das, was im Polizeirevier passiert ist, darüber können allein die Polizisten Auskunft geben. Denn Uriallo hatte ja niemanden, der auf seiner Seite hätte wahrnehmen können, was da passiert ist. Und er selber kann ja jetzt keine Aussage mehr machen. Und das zweite ist, dass die allermeisten Polizisten, die am 7. Januar 2005 im Dienst waren, sich nicht öffentlich äußern wollen. Wir haben die in unserer Recherche für die Serie alle getroffen und das war recht interessant, weil sie einerseits fanden, das muss doch jetzt auch mal gut sein, warum rührt ihr immer weiter in diesem Fall rum? Und andererseits aber dann doch irgendwie ein Bedürfnis hatten, über den Fall zu sprechen und nochmal zu erzählen, was passiert ist. Fast niemand von ihnen wollte das aber öffentlich vor der Kamera machen. Und bei den wenigen, die eine Bereitschaft zum Interview angedeutet haben, da haben die zuständigen Behörden dann keine Freigabe erteilt, denn die hätten die zuständigen Behörden gebraucht, um mit den Medien zu sprechen. Wir wissen also von den Polizisten in der Regel eigentlich nur das, was sie in ihren Zeugenvernehmungen und vor Gericht ausgesagt haben.
Ihr habt aber jemanden gefunden, der heute nicht mehr im Dienst ist. Das ist der Leiter des Revierkriminaldienstes, Hanno Schulz. Er spricht zum ersten Mal über diesen Fall. Und er kommt auch als erstes zu Wort in der ersten Folge in ARD Crimetime in der ARD Mediathek. Er sagt, es sei für alle im Revier unvorstellbar gewesen, dass es in einer Arrestzelle, also dort, wo Uriallo ums Leben gekommen ist, in der Gewahrsamszelle, dass es dort brennen könne. Wie ist es dazu gekommen, dass Hanno Schulz solche Aussagen getroffen hat, aber auch ein Interview überhaupt zu diesem Fall gegeben hat?
Ja, wir haben in unserer Recherche die Mitschriften aus dem ersten Prozess gelesen und da hat Hanno Schulz als Zeuge ausgesagt, weil er selbst auch im Dienst war am 7. Januar. Und schon damals, 2007, hat er die zurückhaltende Öffentlichkeitsarbeit der Polizei beklagt. Denn er hatte das Gefühl, dass die Polizei in den Medien vorverurteilt wird. Aus seiner Sicht sind Dinge skandalisiert worden, die eigentlich in seiner Wahrnehmung kein Skandal sind. Und dem wollte er gerne etwas entgegensetzen. Und das war natürlich für uns interessant zu lesen, dass da jemand ist, der diese Haltung hat. Und dann haben wir ihn kontaktiert, ein langes Vorgespräch mit ihm geführt. Und es war dann so, dass er genau dieses Bedürfnis, mal die Polizei sich darzustellen, immer noch hatte. Und so hat er sich dann entschieden, in der Serie mitzumachen. Und er hat dann zum Beispiel die Beamten in seinem Revier in Schutz genommen. Zum Beispiel die beiden Streifenbeamten, über die wir ja eben schon gesprochen haben, die Uriallo mit ins Revier gebracht haben, nimmt er in Schutz und sagt, das seien zwei ganz ruhige, zurückhaltende, besonnene Vertreter gewesen.
Lass uns mal weitergehen im Ablauf. Wie ist es weitergegangen im Polizeirevier, nachdem Uriallo in der Zelle fixiert worden ist?
Ja, circa alle halbe Stunde gehen unterschiedliche Beamte runter in den Zellentrakt und kontrollieren Uriallo da in seiner Zelle. Und im Laufe des Vormittags entschließt sich dann die Streifeneinsatzführerin, die Zelle akustisch zu überwachen. Sie sitzt ja zusammen mit dem Dienstgruppenleiter im sogenannten Dienstgruppenleiterraum. Das muss man sich vorstellen wie so eine Art Leitstelle im ersten Stock des Reviers. Und da stellt sie dann die Wechselsprechanlage an und konnte so hören, was unten in der Zelle passiert.
Wir hören dazu den Rechtsanwalt Felix Isensee. Er war der Vertreter der Nebenklage am Landgericht Dessau. Er hat also im Interesse der Angehörigen gehandelt. Und das ist seine Einschätzung.
Der Dienstgruppenleiter hat an dem Tag mehrfach wohl Telefonate auch geführt mit anderen hohen Polizeibeamten. Und er hatte dann diese Anlage leiser gedreht, so dass man nichts oder nur noch sehr wenig hören konnte.
Die Streifeneinsatzführerin hat die Anlage dann aber nach eigener Aussage wieder lauter gestellt.
Und dann gab es eine letzte Kontrolle und das war die Streifeneinsatzführerin. Die Streifeneinsatzführerin hat sich, glaube ich, entschlossen, nachdem sie nun akustisch immer Kontakt hatte mit Uriallo, jetzt mal zu gucken, wer ist denn das?
Das bedeutet ja, für sie war dort auch ja ein Unbekannter in der Gewahrsamszelle untergebracht. Wie ist diese Kontrolle dann abgelaufen?
Ja, das sagt sie in ihrer Vernehmung am Abend des 7. Januars aus. Und zwar sei sie hinuntergegangen, zusammen mit einem Kollegen. Das ist die Vorschrift. Man muss immer zu zweit sein, wenn man die Zelle betritt. Und dann habe Uriallo sich zunächst schlafen gestellt und irgendwann dann aber doch sei aufgeschreckt und habe gerufen, warum bin ich angeschnallt? Und sie habe dann, so sagt sie selbst, dann zu ihm gesagt, er müsse doch selber wissen, warum er hier sei, habe die Tür dann wieder verschlossen und sei wieder hochgegangen.
Lässt sich denn noch rekonstruieren, wer tatsächlich bei dieser Kontrolle in der Zelle gewesen ist?
Ja, um in den Zellentrakt zu gelangen, mussten die Beamten zunächst den Schlüssel holen. Der lag oben im Dienstgruppenleiterraum. Und dort mussten sie jede Kontrolle dann auch in das sogenannte Gewahrsamsbuch eintragen, sodass wir, dieses Buch ist dann auch beschlagnahmt worden. Und da kann man nachlesen, welcher Beamte wann eine Kontrolle gemacht hat. Was aber ein bisschen merkwürdig ist, ist, dass die Streifeneinsatzführerin ausgesagt hat, dass sie um 11.30 Uhr durch diese Wechselsprechanlage nochmal unten in der Zelle das Klappern eines Schlüssels gehört hat. Und deshalb ist sie davon ausgegangen, dass auch um 11.30 Uhr eine Kontrolle stattgefunden habe. Eine Kontrolle um 11.30 Uhr ist aber im Gewahrsamsbuch nicht eingetragen.
Um kurz nach 12 ertönt im Dienstgruppenleiterraum dann der Brandmelder. Der Dienstgruppenleiter drückt den Alarm allerdings aus. Warum ist diese Anlage, also der Alarm in der Zelle, stumm geschaltet worden?
Der Dienstgruppenleiter hat später ausgesagt, er sei davon ausgegangen, dass es einen Fehlalarm gegeben habe. Der Alarm ertönt dann jedoch recht schnell ein zweites Mal. Und der Dienstgruppenleiter drückt ihn wieder aus. So hat es zumindest die Streifeneinsatzführerin, die ja neben ihm saß, noch am Abend des 7. Januars in ihrer Vernehmung ausgesagt. Diese Aussage hat sie dann aber später wieder zurückgezogen. Und in ihrer zweiten Aussage hat sie gesagt, sie könne sich nicht mehr genau daran erinnern, ob ihr Chef den Alarm jetzt beim zweiten Mal auch wieder ausgestellt habe.
Und nun brennt es an diesem 7. Januar 2005 im Dessauer Polizeirevier. Wir haben schon am Anfang dieses Podcasts den Einsatz aus Sicht der Feuerwehr gehört und nun hören wir den stellvertretenden Revierleiter Hanno Schulz, seine Sichtweise in ARD Crime Time.
Es war irgendwann kurz nach 12, ich saß also im Bereich der Kriminaltechnik, hab Tasse Kaffee getrunken und irgendjemand, ich weiß nicht wer, kam und rief, es brennt. Also der Dienstgruppenleiter hat ja den Feuerlöscher gefunden, obwohl ein Feuerlöscher im Gewahrsamstrakt ist. Ich habe die Treppe jeden Tag 20, 30, 40 Mal benutzt. Und wenn Sie mich gefragt hätten, wo der Feuerlöscher genau am Übergang von Podest zur Treppe hängt, ich hätte Ihnen die Frage nicht beantworten können. Ich weiß noch, dass mehrere der Kollegen Probleme hatten mit der Atmung. Also der eine Kollege, kann ich mich erinnern, habe das damals auch so bezeichnet, der musste wirklich kotzen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich weder den Gedanken noch die Vermutung, dass da jemand in der Zelle ist, weil es war schon... Ja, schon nach um 12. Und das war eine Gewahrsamsnahme von früh um 7, um 8. Und das ist außergewöhnlich, weil mittags die Zelle leer. So ist das immer. Und nach ein paar Stunden werden die entlassen. Und jemand muss der Feuerwehr dann gesagt haben, da ist noch einer in der Zelle. Es war so allgemeine Fassungslosigkeit, Betroffenheit. Hätte niemand mit gerechnet. Hätte niemand mit gerechnet, dass er in der Zelle da jemand zu Tode kommt.
Ja.
Hanno Schulz, der stellvertretende Revierleiter, hat uns geschildert, wie er diesen Tag erlebt hat. Die Feuerwehr findet dann eine Brandleiche bei ihrem Einsatz und wir hören schon bei ihm gerade, er hatte weder die Gedanken noch die Vermutung, dass da jemand in der Zelle ist. Also hat die Feuerwehr von Anfang an auch nicht gewusst, dass es um ein Menschenleben geht?
Ja, die Feuerwehr hat gewusst, dass jemand in der Zelle ist. Sie hat auch gewusst, dass er Hand- und Fußfesseln trägt. Sie hat allerdings nicht gewusst, so hat uns das der damalige Einsatzleiter erzählt, dass Uriallo dort fixiert ist, also festgebunden ist. Und deshalb sei die Feuerwehr dann davon ausgegangen, dass er sich bewegen konnte und möglicherweise schon gar nicht mehr in der Zelle war.
Die Ermittlungen sind für uns zumindest teilweise durch Videoaufnahmen nacherlebbar. In den Filmen in ARD Crime Time sehen wir in der dritten Folge, wie die Spurensicherung ihre Arbeit aufnimmt. Das ist etwa 3,5 Stunden nach dem Brand und der Ermittler kommentiert dieses Video.
Wir befinden uns auf dem Hof des Polizeireviers Dessau, Wolfgangstraße, am hinteren Eingang zum Abgang in die Arbeitszellen. Wir gehen jetzt in den Keller, in dem sich ein schwarzamerikanischer Bürger in einer Arrestzelle angezündet hat. Wir befinden uns jetzt in dem Arrestzellenbereich. Bleibt die erste Zelle rechts und hier hat er sich noch angezündet.
Diese Originalaufnahmen sind insofern bemerkenswert, dass der Ermittler sagt, hier habe sich jemand selbst angezündet. Also ohne, dass es Beweise dazu gibt und zu einem ganz frühen Zeitpunkt, bevor die Ermittlungen überhaupt richtig begonnen haben. Wie kommt er zu diesem Schluss?
Ja, das haben ihn die Anwälte vor Gericht auch gefragt. Und er hat gesagt, dass ihm das bei der Einweisung vor Ort gesagt wurde. Hanno Schulz, der Polizist, der im Dienst war, den wir eben ja gerade schon gehört haben, sagt auch, dass er genau diese Beamten der Spurensicherung eingewiesen habe. Er kann sich aber nicht vorstellen, dass er dabei gesagt haben soll, dass Uriallo sich selbst angezündet hat, weil es zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar gewesen sei, was passiert sein konnte. So sagte er es zumindest. Wir wissen also nicht genau, woher diese allererste Aussage zur Selbstentzündung kam.
Wir haben jetzt nur so einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Video gehört. Man hört auch, dass er da in den Keller geht. Wie lang ist die komplette Aufnahme?
Ja, das Video, was da gemacht wurde, war ja da, um die Spurensicherung zu dokumentieren. Die Spurensicherung hat mehrere Stunden gedauert. Und jetzt ist es aber so, dass dieses Video nach 4 Minuten abbricht, obwohl der Videograf behauptet, da viel länger gefilmt zu haben. Warum das passiert ist, konnte der Videograf später vor Gericht nie überzeugend begründen. Er sagte zum einen, es habe im Revier einen Stromausfall gegeben, der Akku der Kamera habe nicht so lange gehalten. Und demgegenüber steht dann aber die Aussage, wonach es an diesem Tag überhaupt keinen Stromausfall im Revier gab.
Ist der Videograf auch Teil der Spurensicherung? Also ist er auch ein Ermittler?
Ja, er gehört schon zum LKA Magdeburg, aber sein Job war es eben, die Arbeit der Spurensicherung zu dokumentieren, also Videos und Fotos zu machen.
Wer ist da noch dabei und wer ist eigentlich zuständig für die Untersuchungen da am Tatort?
Ja, es gibt einerseits die Tatortgruppe, das ist die Bezeichnung für die Spurensicherung, die kommt vom Landeskriminalamt Magdeburg nach Dessau. Und dann gibt es eine Ermittlergruppe, die kommt aus Stendal. Das hatte nach dem Tod von Uriallo das Landesinnenministerium so entschieden.
Die Polizei in Dessau selbst ist nicht an den Ermittlungen beteiligt. Das erklärt uns der Revierkriminaldienstleiter Hanno Schulz.
Das ist so ein Grundsatz, dass man als Betroffener, wie auch immer, als Dienststelle, jetzt nicht persönlich, da selber alles stillhält. Da gucken wir andere. Dann gab es noch ein riesen Aha-Erlebnis für mich, weil da erklärte mir der Kollege aus Stendal also im Vertrauen, dass sie auf dem Weg von Stendal noch einen Zwischenstopp im Innenministerium hatten. Und da hat man ihn dafür sensibilisiert, in Dessau besonders hinzugucken, weil die Dessauer Kollegen im Verdacht stehen, da, in Bezug auf Afrikaner ein bisschen resolut zu sein. Ja, so ungefähr war das. Also wer mich kennt, weiß, das passiert im Leben nicht allzu oft, aber da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Dann haben die Kollegen von Stendal das, was man immer an euren Tatort macht, bei Gewaltverbrechen, die haben die Spuren gesichert, haben das dokumentiert, also normales Handwerkszeug. Das ist ja also üblich, dass so die Schuttreste, sage ich mal, alles was gebrannt hat, von der Matratze und so weiter, die werden also in so spezielle Brandtüten verpackt.
Und das wollen wir jetzt noch genauer beleuchten, was da konkret gemacht wird bei der Spurensicherung. Es gibt da auch Zweifel, dass hier alles korrekt abgelaufen ist. Welche Spuren werden denn da gefunden und dann auch gesichert?
Ja, die Beamten der Spurensicherung haben ausgesagt, sie hätten den Brandschutz gesichert. Das waren vor allem Reste von Urialos Kleidung und der Matratze, denn viel mehr war in der Zelle ja auch gar nicht drin. Und die Leiche von Urialo soll dann zur Obduktion gebracht werden. Dazu öffnen die Beamten der Spurensicherung die Hand- und Fußfesseln, mit denen Urialo auch dann immer noch fixiert war. Und eine der Handfesseln können sie aber nicht lösen. Die schneiden sie also in der Mitte an der Kette durch und lassen die eine Hälfte einfach in der Zelle am Bügel hängen. Vor Gericht wurde dann ausgesagt, dass diese Hälfte der Handschelle dann später durch den Hausmeister abgemacht und entsorgt wurde. Und die Tüten mit dem Brandschutt, die sie gesichert haben, die werden von den Ermittlern am Freitagabend mitgenommen und am Montagmorgen im Labor im Landeskriminalamt in Magdeburg untersucht.
Die Spurensicherung wird auch im Prozess am Landgericht später thematisiert. Dazu gibt es eine Mitschrift der Nebenklage. Was ist da konkret festgehalten?
Dort wird die Chemikerin des Labors vernommen und zusammen mit ihrem Kollegen sagt sie aus, sie habe den Brandschutt aus den Tüten ausgeschüttet und dann darin einen zusammengeschmolzenen Rest eines Feuerzeugs gefunden.
Also kann man sagen, dass tatsächlich bei der Spurensicherung ein Feuerzeug gefunden worden ist?
Ja, das ist eine total wichtige und ziemlich umstrittene Frage. Fest steht, dass die Beamten der Spurensicherung das Feuerzeug bei der Untersuchung in der Zelle erstmal nicht gefunden haben.
Wir hören Gabriele Heinicke, das ist die Rechtsanwältin der Familie Jallo. Sie bezweifelt, dass am Tatort und bei der Spurensicherung alles korrekt abgelaufen ist.
Was ist an dem Tatort? Nicht das, was irgendwann auftaucht, sondern was ist an dem Tatort? Und wir streiten ja gerade darüber, ob das, was 3 Tage später auf einen Untersuchungstisch gefallen sein soll, tatsächlich vom Tatort stammt. Wir haben verschiedene Aussagen von den Polizeibeamten, die die Tatortarbeit gemacht haben, dass sie mit den Fingern den Brandschutt durchkämmt haben. Ein Beamter hat berichtet, dass unter der Leiche eben noch ein relativ unverbranntes Stück Matratze war.
Und dieses Stück wurde dann als Ganzes in die Tüte gepackt, in der später auch das Feuerzeug gefunden wurde. Ein Rechtsmediziner in unserer Serie findet aber, dass das nicht so richtig zusammenpasst. Denn der Rücken von Urialo war die einzige Stelle an seinem Körper, die nicht besonders stark verbrannt war, weil er eben auf dem Rücken lag. Und das Feuerzeug, das im Labor gefunden wurde, war aber sehr stark verkohlt und zusammengeschmolzen. Und das passe nicht zusammen, findet der Rechtsmediziner. Um das zu überprüfen, wäre es jetzt natürlich wichtig, sich die Dokumentation der Spurensicherung, also die Tatortfotos und Videos, anzuschauen.
Wir hören nochmal abschließend die Rechtsanwältin Gabriele Heinicke.
In diesem Fall haben wir von der Tatortarbeit so gut wie nichts. Wir haben den Videografen, der reinläuft in die Zelle, in dem Moment, wo es spannend wird, wo also die Leiche angehoben werden müsste, bricht das Video ab.
Ja, so dass man dann auf dem Video nicht mehr erkennen konnte, ob das Feuerzeug jetzt tatsächlich unter der Leiche lag oder nicht.
Die Leiche von Urialo kommt dann zur Obduktion in die Rechtsmedizin in Halle an der Saale. Welche Ergebnisse gibt es dort?
Ja, im ersten Obduktionsbericht geht es vor allem um die Todesursache und da wird dann die Brandeinwirkung, ein sogenannter inhalatorischer Hitzeschock, als Ursache festgestellt. Den Freunden von Urialo reicht das aber nicht aus. Sie wollen, dass die Leiche geröntgt wird, damit man auch sehen kann, ob er knöcherne Verletzungen hat. Mukhtar, ein Freund von Urialo, hat uns erzählt, warum ihnen das so wichtig war.
Wir wollten Röntgenbilder von Urialo, um sicher zu sein, ob der Urialo nicht misshandelt worden. Unsere Anwälte haben das beantragt, die Staatsanwaltschaft hat das beneint.
Und solche Röntgenaufnahmen wurden dann aber nicht gemacht.
Weshalb wurden keine Röntgenaufnahmen bei der ersten Obduktion gemacht? Und wie hat das dann die Untersuchung möglicher Verletzungen beeinträchtigt?
Die Rechtsmedizin braucht für jede Untersuchung, die sie macht, einen klaren Auftrag. In diesem Fall hätte der Auftrag von der Staatsanwaltschaft Dessau erteilt werden müssen. Und diese sah aber keinen Anlass für Röntgenaufnahmen und hat das abgelehnt.
Wir hören jetzt Hans-Jürgen Bratzke. Das ist ein Rechtsmediziner und er hat die Leiche erneut untersucht. Freunde von Urialo haben ihn gefragt, ob er eine Nachsektion vornehmen kann.
Jetzt sieht man hier Nasenspitze, da ist eine Lücke. Wir gehen mal auf das nächste Bild hier. Und da erkennt man auch, das ist hier der Knochen. Bei der Röntgenuntersuchung wurde festgestellt, dass ein Nasenbeinbruch vorlag. Ein Nasenbeinbruch kommt in der Regel dadurch zustande, dass stumpfe Gewalt auf die Nase einwirkt. Man kann einen Faustschlag ins Gesicht bekommen, man kann auch seinen Kopf irgendwo gegenhauen.
Warum ist es den Rechtsmedizinern in Halle nicht aufgefallen bei der Obduktion?
Naja, weil ja keine Röntgenaufnahmen gemacht wurden. Sie hatten also keine Möglichkeit, das irgendwie festzustellen.
Einerseits haben wir jetzt diesen gefundenen Nasenbeinbruch und andererseits die Behauptung, Jallo habe sich selbst verletzt. Wie passt das zusammen?
Am Ende gibt es auch hier nur die Aussagen der Polizisten, die behaupten, Uriallo habe bei der Durchsuchung mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen und dabei sei der Nasenbeinbruch entstanden. Die Freunde von Uriallo konnten sich das ja aber nie vorstellen, dass er sowas gemacht haben soll.
Nach dem Tod von Uriallo sind enge Freunde von ihm geschockt. Mukhtar Bar hat sich immer wieder für die Aufklärung des Falls und für Gerechtigkeit eingesetzt. Er stammt wie Jallos Familie aus Guinea und war ein enger Freund.
Als Uriallo starb, ne, hatte ich die Aufgabe gehabt, den Papa von Uriallo anzurufen. Habe ich mit dem Papa geredet. Und er hat immer gefragt, wie ist Uri gestorben? Ich konnte nur sagen, dass er im Polizeirevier ums Leben gekommen. Als ich ihm das gesagt habe, hat er gesagt, wie? Ich weiß wirklich, Papa. Ich kann dir nicht mehr sagen, als ich das jetzt gehört habe. Er hat da gebetet. Er hat gesagt, wenn du etwas weißt, mein Sohn, sag Bescheid. Habe ich ihm auch das versprochen.
Wir sehen auch die Mutter in den Filmen in ARD Crime Time. Sie kommt sogar später nach Dessau und will wissen, wie ihr Sohn zu Tode gekommen ist. Deshalb ist sie auch die Nebenklägerin im Prozess. Wie ist es dazu gekommen?
In solchen Verfahren ist es für die Angehörigen natürlich wichtig, dass auch ihre Interessen wahrgenommen werden. Und dazu können sie im Prozess dann Nebenkläger werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass ihre Anwälte die Akten bekommen und dass sie im Prozess dann auch Fragen stellen dürfen. Für die Mutter von Uriallo war es allerdings gar nicht so leicht, Nebenklägerin zu werden, weil die Anwälte der Polizisten angezweifelt haben, dass sie tatsächlich die Mutter von Uriallo ist. Dazu nochmal Mukhtar Bar, der Freund von Uriallo.
Dann hat sie wirklich mit so einen Augen geguckt. Dann hat sie gesagt, komm und nenne Marco. Ich bin die Mama. Ich habe Uriallo gebären. Ja.
Mukhtar Bar ist dann nach Guinea geflogen, um die Geburtsurkunde von Uriallo einzureichen und auch Vollmachten von den Eltern unterschreiben zu lassen. Und so werden Mutter, Vater und ein Halbbruder dann am Ende doch noch als Nebenkläger im Prozess zugelassen.
Bevor es soweit kommt, gibt es am 26. März 2005 eine Trauerfeier für Uriallo auf dem Dessauer Zentralfriedhof. Viele Menschen sind dabei, zum Beispiel der Imam der Stadt, der Leiter der muslimischen Gemeinde und auch Marco Steckel von der Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt.
Ja, ich habe die Trauerfeier moderiert und von offizieller Seite war niemand anwesend, von der Stadt auch nicht und ohne Beteiligung von Land oder Bund oder irgendjemand offiziell. Man kann sozusagen an dem offenen Sarg vorbeigehen und Uriallo jetzt die Ehre erweisen und wer das nicht möchte, kann die Trauerhalle verlassen.
Ich stelle mir das auch ziemlich schwer vor. Ich meine, wir haben hier eine Brandleiche, die man sich dann an diesem offenen Sarg anschauen könnte. Warum hat man das überhaupt gemacht?
Naja, zum einen haben die Freunde natürlich nicht gewusst, in welchem Zustand die Leiche ist. Und zum anderen ist das was, was einfach zu ihrer Kultur dazugehört, dass man sich von dem Tod nochmal verabschieden kann, ihn vielleicht umarmen kann, einen Kuss geben kann. Das ist einfach ganz wichtig für sie.
Wir sehen die Bilder der Trauernden in ARD Crime Time. Was ist das für eine Atmosphäre da gewesen?
Ja, zum einen sind die Freunde von Uriallo ziemlich enttäuscht, weil kein offizieller Vertreter der Stadt Dessau oder vom Land Sachsen-Anhalt dabei wäre. Also sie hätten eigentlich schon gehofft, dass es da mal eine offizielle Entschuldigung oder eine Beileidsbekundigung gegeben hätte. Und als dann als Teil dieser Zeremonie der Sarg geöffnet wird, sehen die Trauernden den Zustand der Leiche zum ersten Mal. Und das war ein wahnsinnig krasser Moment für sie alle. Mukhtar Bar und Nuhan Sherif, die Freunde von Uriallo, haben das so beschrieben.
Da sehe ich so verkohlt Leichnam.
Von Verbrennung war es schwarz, die Haut war alles schwarz.
Bis nicht mehr geht.
Wie eine Tiere, haben wir unser Kollege so gesehen, wie eine Tiere verbrannt. Denn war laut Panik. Und alle, weil wir haben uns nicht auf sowas erwartet.
Deswegen, die haben angefangen zu randalieren, überall kaputt zu schlagen.
In der Trauerhalle bricht dann Panik aus, die Menschen sind verzweifelt, sie weinen und einige sind auch so wütend, dass sie anfangen, in der Trauerhalle zu randalieren. Nach der Veranstaltung laufen die Freunde oder die Trauernden dann bis in die Stadt hinein, bis zum Polizeirevier. Und dort vor dem Polizeirevier rufen sie dann Uriallo, das war Mord.
Das ist auch so ein Satz, den man immer wieder hört, wenn man sich über die ganzen Jahre mit diesem Fall beschäftigt, der vielfach gerufen worden ist in den vergangenen Jahren. Uriallo war ein Asylbewerber aus Sierra Leone. Lass uns mal genauer erzählen, wer war dieser Mann, wie ist er aufgewachsen und wie ist er dann auch nach Deutschland gekommen?
Das, was ich darüber weiß, weiß ich vor allem aus den Erzählungen von Uriallos Freunden. Sie haben uns erzählt, dass Uriallo in Sierra Leone aufgewachsen ist. Das liegt an der Westküste Afrikas. Und dort bricht dann ein Bürgerkrieg aus und Uriallo flieht in das Nachbarland Guinea, wo auch seine Eltern leben.
Uriallos Freund Mukta Bar kann uns erzählen, wie es dann weitergegangen ist.
Und dann hat er einen Job bekommen im Hafen. Da gibt es so oft Koreaner, die nach Conakry kommen zum Fischen. Und die nehmen immer dann Leute, bei denen zu arbeiten. Damit den Schiff ist er dann nach Spanien gekommen. Von Spanien, glaube ich, war er in Frankreich. Von Frankreich war er dann in Deutschland hier. Da hat es immer gewünscht, dass Guinea oder Sierra Leone so wird wie in Deutschland. So demokratisch, politische Ebene. Ne? Deutschland war für Uri ein Traumland. Ne?
Und in dieses Land ist er dann gekommen, nach Deutschland. Wie ist er dann nach Sachsen-Anhalt, nach Dessau gekommen?
Ja, Uriallo lebte zuerst in einer Asylbewerberunterkunft in Möhlau. Das ist ein sehr, sehr kleines Dorf in Sachsen-Anhalt. Und dort wurden die Asylbewerber damals in einer alten Kaserne untergebracht. Da war ein hoher Zaun drumherum. Und einer der Freunde von Uriallo hat das etwas zugespitzt so beschrieben, dass er gesagt hat, das sah aus wie Guantanamo. Und außer Uriallo gab es dort niemanden, der Fula, also die Muttersprache von Uriallo, gesprochen hat. Und auch die öffentlichen Verkehrsanbindungen auf dem Dorf waren natürlich ziemlich spärlich, so dass Uriallo über viele Monate seine Muttersprache nicht gesprochen hat und wohl, so haben es uns Freunde erzählt, dort ziemlich einsam war. Arbeiten oder zur Schule gehen durfte er als abgelehnter Asylbewerber ebenfalls nicht. Irgendwann ist er dann mit dem Bus nach Dessau gefahren, weil er dort zur Ausländerbehörde musste. Und dabei hat er auf der Straße seinen späteren Freund getroffen. Der nimmt Uriallo dann mit in eine Asylbewerberunterkunft in Dessau, wo er auch selbst gelebt hat. Und da gibt es dann noch weitere Menschen aus Guinea und den angrenzenden Ländern. Und die haben dann dafür gesorgt, dass Uriallo ebenfalls dort bei ihnen bleiben konnte.
Ihr habt in Dessau seine Ex-Freundin Cindy Lehnert getroffen. Und sie beschreibt uns, wie Uriallo und sie aufeinander getroffen sind. Sie spricht von ihm mit dem Spitznamen Rasta.
Ich war damals 20 Jahre alt, wo ich Rasta kennengelernt habe. Ersten Moment habe ich gedacht, was ist denn das für einer, wo ich reingekommen bin. Aber dann hat er seine Mütze abgemacht, habe ich die Haare gesehen, Rastas hat er gehabt. Und schönes Gesicht sozusagen. Saß da, hat ihn gerucht. Ich bin ja auch Rohrer, war schon mal positiv. Und dann habe ich schon Herzrasen gehabt, weil ich wusste ja nicht, was los ist. Von dem Tag waren wir dann auch zusammen. Aber mein Vater hatte was gegen ihn, weil er auch schwarz ist. Irgendwann sind meine Haare ausgeblieben. Aber da war ich erstmal unter Schock. Und hab denen gesagt, Rasta, ich muss dich was sagen, setz dich mal. Der hat schon wundert, was los ist. Ich bin nicht rum, ich setz mich nicht. Ich sag, du setz dich jetzt hin, ich hab dich was zu sagen. Da hab ich gesagt, hier, ich bin schwanger. Cindy, das ist wirklich meins? Ich sage, ja, das ist deins. Mit wem denn sonst? Naja, hat er sich gefreut.
Cindy Lehnert beschreibt uns, wie sie ihrem Ex-Freund Uriallo erzählt, dass sie schwanger ist. Was ist aus diesem Kind geworden?
Ja, Cindy Lehnert ist damals noch in der Ausbildung und auf die Unterstützung von ihren Eltern angewiesen. Die Eltern sehen sich aber nicht in der Lage, auch noch ein Kind zu unterstützen und drängen Cindy Lehnert dann zusammen mit einer gesetzlichen Betreuerin dazu, das Kind zur Adoption freizugeben. Später hat sie das, so hat sie uns erzählt, dann sehr bereut. Aber damals hat sie sich so machtlos und hilflos gefühlt, dass sie sich nicht richtig gegen die Adoption wehren konnte. Auch für Uriallo ist das wahnsinnig hart, dass sein Kind weggegeben wird. Denn er wurde dazu, so hat uns Cindy gesagt, überhaupt nicht gefragt. Freunde von ihm haben uns erzählt, dass ihn das total fertig gemacht hat. Und er hat dann sogar Anwälte kontaktiert und so versucht, das Kind zurückzubekommen. Aber bis zu seinem Tod, 3 Jahre später, war das vergeblich.
Lass uns mal noch den Alltag von Uriallo genauer beschreiben in Bezug auf seinen Aufenthaltsstatus. Du hast gerade schon gesagt, er musste zur Ausländerbehörde. Er ist ein sogenannter geduldeter Asylbewerber gewesen. Was bedeutet das konkret?
Genau, das bedeutet, dass sein Asylantrag abgelehnt wurde Und das hatte dann weitreichende Konsequenzen für sein Leben, denn er musste in einer festen Unterkunft wohnen, er durfte den Landkreis nicht verlassen und wahrscheinlich der massivste Einschnitt, er musste von Gutscheinen leben. Also er hat keinerlei direkte finanzielle Unterstützung bekommen, sondern tatsächlich nur Lebensmittelgutscheine, von denen man dann auch nur sehr bestimmte Dinge kaufen konnte. Er durfte nicht arbeiten, selbst kein Geld verdienen, nicht zur Schule gehen. Und er hat genau wie seine Freunde auch in permanenter Angst vor Abschiebung gelebt. Und das ist auch ein Grund, warum sich seine Freunde nie öffentlich zu dem Fall geäußert haben und erst jetzt, wo sie eine Aufenthaltsgenehmigung haben, zum ersten Mal vor der Kamera sprechen.
Gegen Uri Jallo wurde auch strafrechtlich ermittelt. Und aus den Akten ist ersichtlich, dass gegen Uri Jallo in mindestens 7 Verfahren strafrechtlich ermittelt worden ist. So beschreibt es der Rechtsanwalt Jerzy Montag, der unabhängige Sonderberater. Und er erklärt uns, worum es geht.
Kleine Geldstrafen wegen Beleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und zum Schluss eine größere Strafe von über 3 Jahren Haft wegen Drogendelikt.
Ja, dieses letzte Urteil mit über 3 Jahren Haft war aber noch nicht rechtskräftig, weil Uri Jallo dagegen Berufung eingelegt hat. Und so kam es dann auch, dass er eben nicht in Haft war. Und die Berufung wurde dann aber nicht mehr entschieden, bevor er gestorben ist.
Im Januar 2005 verbrennt Uri Jallo in Dessau in einer Polizeizelle. Er war an Händen und Füßen gefesselt. Von Beginn an heißt es, Jallo habe sich selbst in Brand gesteckt. Wir haben schon besprochen, es gibt Ungereimtheiten bei der Tatortarbeit, bei der Dokumentation der Verletzungen. Also Videoaufzeichnungen aus der ausgebrannten Zelle sind gelöscht worden oder zumindest nicht mehr vorhanden. Und auch beim Thema Feuerzeug gibt es bemerkenswerte Details, die wir nun besprechen wollen. Wenn wir aber mal bei der Aufarbeitung ganz von vorne anfangen, war die Festnahme von Uri Jallo rechtens?
Ja, es gab ja 2 juristische Sonderberater, die das Handeln von Polizei und Justiz in diesem Fall überprüft haben. Und die fällen ein sehr eindeutiges Urteil. Und zwar haben sie gesagt, eigentlich war fast alles, was die Polizisten an diesem Morgen mit Uri Jallo gemacht haben, rechtswidrig. Das beginnt schon beim Zeigen des Ausweises. Man hätte Uri Jallo dafür einen Grund nennen müssen. Das haben die Beamten aber nicht gemacht. Sie haben einfach nur Passport gerufen. Deshalb, daraus folgend, war seine Gegenwehr dann auch berechtigt, so sagen die Sonderberater. Es geht dann weiter, man hätte ihn nicht mit ins Revier nehmen dürfen, auch das war rechtswidrig und man hätte ihn dann auch nicht einsperren und erst recht nicht fixieren dürfen. Sodass diese Sonderberater dann zu dem Schluss kommen, wenn die Polizisten sich damals korrekt verhalten hätten, dann wäre Uri Jallo wahrscheinlich jetzt noch am Leben.
Wenige Monate nach dem Brand hat die Staatsanwaltschaft Dessau Anklage erhoben, das ist Mai 2005, wegen fahrlässiger Tötung. Die Polizisten mussten sich vor Gericht verantworten. Also wer sind da die Angeklagten gewesen?
Angeklagt sind 2 Polizisten. Dem einen wird vorgeworfen, dass er den Brandalarm ignoriert hat, das ist der Dienstgruppenleiter. Und dem anderen, das ist einer der beiden Streifenpolizisten, wird vorgeworfen, dass er bei der Durchsuchung das Feuerzeug nicht gesehen hat.
Der Anwalt der Nebenklage hat diesen Prozess begleitet, Felix Isensee, und er ordnet das folgendermaßen ein.
Dieses Verfahren ist so außergewöhnlich, weil es im Prinzip gegen die Institution Polizei geführt worden ist. Ich glaube, dass für die Polizei in Dessau und auch darüber hinaus nicht die beiden Beamten vor Gericht standen alleine, sondern die Polizei als Ganzes. Es gab grundsätzlich keine Bereitschaft der Polizei, dazu den Sachverhalt aufzuklären. Es wurde so lange gemauert, wie es nur möglich war, bevor man etwas sagen musste, was einfach nicht mehr von der Hand zu weisen war.
Anders die Sichtweise des leitenden Polizeibeamten Hanno Schulz. Er ist der Meinung, die Polizei sei vorverurteilt worden.
Insbesondere der Nebenklage sehr provozierende Fragen, sehr aggressive Fragen, die alle, auch für mich klar erkennbar, nicht das Ziel hatten, irgendwo in der Wahrheitsfindung des Brandes in der Zelle weiterzukommen, sondern irgendwo deutlich zu machen, also dass die Polizei da irgendwie ein ganz böser, schlimmer Haufen ist. Ne? Wir sind jetzt alle schuld des Uri Jallo Todes. Das hat dann erst wirklich, hatte ich auch den Eindruck, zu einer Mauer des Schweigens gefühlt.
Dieser ganze Prozess, der dauert letztendlich 59 Tage. Die können wir jetzt nicht im Detail hier durchgehen im Podcast. Aber es gibt in diesem Prozess am Landgericht Dessau eine Hauptbelastungszeugin. Das ist Beate H., die Streifeneinsatzführerin, die auch schon vorab eine Aussage gemacht hat. Wie verhält sie sich dann in diesem Prozess?
Ja, sie wurde in diesem Prozess zweimal sehr lange vernommen und war dabei, so haben es uns die Anwesenden später erzählt, sehr aufgewühlt, hat sogar geweint. Denn man muss sich vor Augen führen, der Angeklagte war ja der Dienstgruppenleiter, also ihr ehemaliger Chef. Ehemalig muss man hier sagen, weil die Streifeneinsatzführerin nach Uriallos Tod in eine andere Dienststelle versetzt wurde. Und dann ist es also nun vor allem die Aussage dieser Streifeneinsatzführerin, die etwas dazu beitragen kann, herauszufinden, ob dieser Dienstgruppenleiter den Tod von Uriallo hätte verhindern können oder nicht. Wenn man sich dann die zusammenfassenden Mitschriften aus dem Prozess durchliest, dann merkt man sehr schnell, wie sehr die Streifeneinsatzführerin versucht, ihn nicht zu belasten. Also um es jetzt mal etwas salopp zu sagen, sie hat sich da förmlich jedes Wort aus der Nase ziehen lassen und hat mehrmals gesagt, dass sie sich an wichtige Details nicht erinnern kann. Es war dann sogar so, dass deshalb ein Verfahren wegen Falschaussage gegen sie eingeleitet wurde. Das hat ihr am Ende aber vermutlich eher genützt, weil ihr genau das dann das Recht gegeben hat, im zweiten Prozess in Magdeburg gar nicht mehr aussagen zu müssen. Und dort hat sie dann auch geschwiegen. Das Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage wurde dann später eingestellt.
Aber lass uns nochmal zurückgehen auf diesen ersten Prozess am Dessauer Landgericht. Das sind fast 2 Jahre gewesen, die ja gedauert hat. Wie fällt das Urteil dann aus? Das ist der 8. Dezember 2008, als es fällt.
Die beiden Angeklagten werden freigesprochen. Der Richter macht dann aber sehr deutlich, dass das ein Freispruch aus Mangel an Beweisen war und er sieht die Verantwortung dafür hauptsächlich bei den Polizeizeugen, die durch ihr Aussageverhalten vor Gericht die Aufklärung verhindert hätten. Für die Angehörigen ist das ein großer Skandal und es kommt dann im und vor dem Gericht zu Protesten.
Das sind Proteste, die wir auch beim Mitteldeutschen Rundfunk begleitet haben im Nachrichtenformat MDR Aktuell. Wie erlebt die Polizei diese Proteste nach dem Urteil?
Ja, wir haben darüber mit Attila Teuchtler, dem Rechtsanwalt des Dienstgruppenleiters, der ja angeklagt war, gesprochen. Und er hat gesagt, für den Dienstgruppenleiter sei das ganz, ganz schlimm gewesen. Und die Polizei habe sie dann auch bis zum Stadtrand gefahren, weil sie mit Übergriffen gerechnet hätten. Soweit ist es dann nicht gekommen. Aber er hat uns eben auch erzählt, dass sein Mandant über all die Jahre immer wieder angegriffen wurde. Und unter anderem wurde auch sein privates Wohnhaus mit Graffitis besprüht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben schon gehört, das Urteil ist nicht das Einzige, was in diesem Fall gefällt worden ist, das Urteil in Dessau. Der Bundesgerichtshof hat später die Beweisführung des Dessauer Gerichts als lückenhaft bezeichnet. Deshalb wurde der Fall erneut vor dem Landgericht Magdeburg verhandelt. Wie wurde der Fall da neu aufgerollt?
Ja, dieses Mal war nur noch ein Polizist angeklagt, der damalige Dienstgruppenleiter. Und es ging dann aber wieder um die Frage, hätte er Uriallo retten können, also um fahrlässige Tötung und nicht um Mord. Dazu wollte das Gericht dann gerne herausfinden, ob der Dienstgruppenleiter oben in dem Raum, wo er saß, Schreie von Uriallo hätte hören müssen. Und dazu macht das Gericht dann eine Begehung in Dessau im Polizeirevier. Und es wird ausprobiert, ob jemand, der unten in der Zelle schreit, ob man den oben hören könnte. Und die Anwältin, die mit dabei war, hat uns dann erzählt, dass das Polizeirevier so hellhörig ist, dass man diese Schreie unten aus der Zelle eigentlich im ganzen Revier gehört hat. So dass man dann zu dem Schluss kommen muss, dass Uriallo nicht geschrien haben kann, denn es gab keine einzige Zeugenaussage, keinen Bericht darüber, dass irgendwie in dem Revierschreie zu hören waren.
Wenn wir jetzt mal der Annahme folgen, dass Uriallo sich im gefesselten Zustand selbst angezündet habe, ein Feuerzeug dafür benutzt hat, also ist das überhaupt möglich? Hatte er genügend Bewegungsspielraum, um ein Feuerzeug in die Hand zu nehmen und es zu betätigen?
Ja, das hat sich die Polizei in ihren Ermittlungen auch gefragt und sie haben dann das Szenario nachgestellt mit einem Beamten, der gefesselt auf der Matratze liegt und der hat es tatsächlich geschafft, das sieht man in einem Video ganz gut, ein Feuerzeug aus der Tasche zu holen und das so an die Matratze dran zu halten. Freunde haben dann aber später kritisiert, dass die Polizei für diese Versuche andere Matratzen benutzt hat. Denn es war so, dass die Matratze in der Zelle von Uriallo größer war als das Podest, an dem er festgemacht war. Also es ragte über den Rand hinaus. Und dadurch konnte er sich dann deutlich weniger bewegen. In den Versuchen war die Matratze aber kleiner als das Podest, sodass dadurch dann die Kette der Handschellen hier etwas länger war und er mehr Bewegungsspielraum hatte.
Also Sie merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wirklich viel passiert, auch auf eigene Faust ermittelt worden später. Viele Details, die wir gar nicht so in der Tiefe besprechen können hier im Podcast. Aber es gibt Schlüsse, die gezogen werden, zum Beispiel von der Anwältin der Familie Jallo, Gabriele Heinicke. Sie geht von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus. Ihre Schlussfolgerungen erklärt sie anhand der Frage, hatte Uri Jallo ein Feuerzeug in der Hand.
Eines der Probleme mit dem Feuerzeug ist, am 7. Januar 2005 brennt es, aber man findet kein Feuerzeug. 3 Tage später soll ein zusammengeschmolzenes Feuerzeug aus einer Brandschutztüte auf den Untersuchungstisch der Kriminaltechnik gefallen sein. Aber man untersucht es nicht weiter. Warum das nicht gemacht worden ist, habe ich nie verstanden. Erst 6 Jahre später vor dem Landgericht Magdeburg ist der Auftrag gegeben worden, das Feuerzeug zu untersuchen. Und dann kam raus, was auch 2005 schon hätte herauskommen können.
Also warum das Feuerzeug nicht unmittelbar nach dem Brand gründlich untersucht wurde, kann sich die Anwältin Gabriele Heinicke nicht wirklich erklären. Anna, lass uns jetzt mal auf das Ergebnis dieser Untersuchung schauen. Inwiefern bringt uns das weiter?
Ja, die Gutachterin hat dazu vor Gericht ausgesagt, zwischen den Fasern auf dem Feuerzeug und den Vergleichsspuren, die sie aus der Zelle hatte, gab es keine Übereinstimmung. Also nicht bezüglich der Farbe und auch nicht bezüglich der anderen Eigenschaften. Stattdessen wurden aber andere Spuren auf dem Feuerzeug gefunden, die nicht aus der Zelle stammen, zum Beispiel ein Tierhaar. Die Nebenklage, also die Anwälte, gehen deshalb davon aus, dass das Feuerzeug nicht in der Zelle gewesen sein kann. Jesse Montag, der Sonderberater des Landtags, beurteilt das aber nicht ganz so eindeutig. Er sagt, diese fremden Spuren können auch nachträglich auf das Feuerzeug gelangt sein. Zum Beispiel, weil es bei der Untersuchung verunreinigt wurde, weil da jemand zum Beispiel keine Handschuhe getragen hat. Was dabei nicht richtig bedacht wird, ist, dass die Spuren, die nicht aus der Zelle stammen, das waren so Faserbüschel, dass die in das verschmorte Feuerzeug eingeschmolzen waren. Und darauf wurde dann der zuständige Staatsanwalt später in einem Interview angesprochen. Und er hat dann gesagt, na ja, sie könnten ja möglicherweise schon bei der Produktion des Feuerzeugs da reingelangt sein, sodass die Fasern quasi von vornherein schon immer in diesem Feuerzeug drin gewesen sind.
Wir springen jetzt auf den 13. Dezember 2012. Da wird das Urteil am Landgericht Magdeburg verkündet. Zu welchem Urteil kommen die Richter?
Ja, der Dienstgruppenleiter wird verurteilt wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen und zwar zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro. Er muss auch die Prozesskosten tragen, das sind mehr als 300.000 Euro, aber das hat dann die Polizeigewerkschaft für ihn übernommen.
Es gibt viele Details zu erzählen zu den Ermittlungen im Fall Uri Jallo. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinken wir Ihnen in unseren Shownotes eine Chronologie mit den wichtigsten Entwicklungen bis heute. Die Journalistin Margot Overath, die hat sich mit dem Fall Uri Jallo schon weiter beschäftigt seit Jahren. Und wenn Sie sich auch damit schon genauer beschäftigt haben, dann kennen Sie diesen Namen möglicherweise bereits. Wie seid ihr mit Margot Overath in Kontakt getreten?
Ja, sie war eine der ersten, die ich kontaktiert habe, nachdem wir beschlossen hatten, einen Film zu diesem Thema zu machen. Wir haben uns dann getroffen und sehr lange darüber gesprochen und dann hat sie sich bereit erklärt, uns für diese Serie zu unterstützen. Sie hat uns dann immer wieder beraten und auch Unterlagen und Erkenntnisse mit uns geteilt. Dabei war für sie, wie eigentlich für alle Beobachter des Falls, besonders bemerkenswert, welche Kehrtwende der leitende Oberstaatsanwalt in Dessau, Volker Bittmann, 2017 dann noch gemacht hat.
Volker Bittmann ist also für den Fall Uri Jallo zuständig. Wie hat sich sein Auftreten, seine Ansicht in dem Fall verändert?
Die Dessauer Staatsanwaltschaft hat sehr lange immer wieder wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Das haben wir eben im Zusammenhang mit den Prozessen ja gehört. Und dann 2017 schreibt er aber einen Aktenvermerk. Und in diesem Aktenvermerk schreibt er, dass er jetzt aufgrund der Brandgutachten und der Erkenntnisse der Gerichtsmediziner davon ausgeht, dass Uri Jallo ermordet wurde. Und zwar von Dessauer Polizisten, die er in diesem Vermerk dann auch namentlich benennt.
Es gibt schon 2013 ein privates Brandgutachten, das hatten Freunde von Uri Jallo erstellen lassen. In dem wird festgestellt, dass sich ein Brand wie der in der Zelle nicht ohne Brandbeschleuniger entwickeln konnte. Bei der Pressekonferenz dazu ist auch der leitende Oberstaatsanwalt aus Dessau, Volker Bittmann, anwesend und scheint wirklich überrascht von diesen Ergebnissen.
Das sind sehr ernste Informationen. Überraschende Informationen, zum Teil erschreckende Informationen. Es sind aber auch Informationen, die in Teilen den Ergebnissen widersprechen, die Gutachter uns mitgeteilt haben. Es ist durchaus denkbar, dass Fehler passiert sind. Und wenn das der Fall sein sollte, müssen die auch angesprochen werden und soweit es möglich ist, korrigiert werden.
Es hört sich jetzt aber schon nach einer tragfähigen Grundlage für neue Ermittlungen an.
Ja, das macht die Staatsanwaltschaft Dessau dann auch. Und zwar führen sie einen eigenen Brandversuch durch, weil sie können sich ja nicht einfach auf diesen privaten Brandversuch beziehen. Das Ergebnis ist aber eigentlich ein ganz ähnliches wie das, was wir eben gehört haben, nämlich die Erkenntnis, dass sich der Brand in der Zelle so nicht entwickeln konnte und dass da Brandbeschleuniger eingesetzt sein werden muss, damit das Feuer so entstehen konnte. Das veranlasst Volker Bittmann dann dazu, eben diesen Vermerk zu schreiben, jetzt von Mord auszugehen. Aber kurz nachdem er diesen Vermerk schreibt, wird der Fall dann von der Staatsanwaltschaft Dessau an die Staatsanwaltschaft Halle verlegt und dort dann circa ein halbes Jahr später eingestellt.
Anna, das ist nun bis heute unklar, ob Uri Jallo getötet worden ist. Also diese Frage, die ja über der Doku-Serie steht, warum verbrannte Uri Jallo, kann nicht abschließend beantwortet werden. Wie sind denn die Aussichten, dass sich das noch klären lässt?
Also juristisch ist der Fall in Deutschland abgeschlossen. Die Angehörigen haben zwar geklagt gegen die Einstellung der Ermittlungen. Das ist aber bis hin zum Bundesverfassungsgericht abgewiesen worden. Und daraufhin haben sie jetzt Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingelegt.
Am 7. Januar 2025, also ganz bald, jährt sich der Todestag von Uri Jallo zum 20. Mal. Wie wird denn und wie wurde dieser Tag bisher in Dessau begangen?
Ja, jedes Jahr zum 7. Januar, also zum Todestag, gibt es eine Demonstration in Dessau. Und wenn man sich über all die Jahre das anschaut, hat das eine ganz interessante Entwicklung genommen. So waren das am Anfang eigentlich nur sehr wenige Teilnehmer, hauptsächlich die Freunde von Uri Jallo. Und wenn man da jetzt hinkommt, wir waren in den letzten beiden Jahren auch da dabei, dann sieht man, dass da mehrere tausend Teilnehmer sind und dass die eigentlich aus ganz Deutschland für diese Demonstrationen anreisen. Und ich gehe sehr davon aus, dass das 2025 zum 20. Todestag auch wieder der Fall sein wird, vermutlich sogar in noch etwas größerer Form.
Anna Herbst mit einem umfassenden Blick auf diesen Fall in ARD Crime Time. Vielen Dank, Anna.
Sehr gerne.
Warum verbrannte Uri Jallo? Zu sehen in der ARD Mediathek. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes, dem Beschreibungstext zu diesem Podcast, der übrigens von Ingo Naumann produziert worden ist. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin Felix Gebhardt und wir freuen uns über Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer, über Ihre Anmerkungen, Fragen zum Fall oder auch zu unserem Podcast ganz generell. Schreiben Sie uns an crimetime@mdr.de. Diese Mailadresse finden Sie auch in unseren Shownotes. Und wir haben noch eine Empfehlung zum Schluss. Eine Kokainjagd am Hamburger Hafen. Das Y-Kollektiv ist eingetaucht in den Kampf zwischen Kartellen und Behörden. Genauer gesagt Reporter Frederik Fleig. Und er gibt uns jetzt einen kurzen Einblick in die Recherche. Hallo Frederik.
Hallo.
Nimm uns mal eine Runde mit. Was hast du erlebt?
Ja, ich habe auf jeden Fall viel Zeit am Hamburger Hafen verbracht. Der ist ja sozusagen das Einfallstor für Kokain, das nach Deutschland kommt. Und es kommt wirklich so viel an wie nie zuvor. Und ich wollte eben mal so die ganze Kette verstehen. Also wie kommt es aus Südamerika im Hafen an, das Kokain? Also wie läuft der Schmuggel ab? Welche Tricks gibt es da so? Und dann noch die Frage, wie kommt es aus dem Hafen auch wieder raus? Also vom Container bis zu den Konsumenten. Und da fand ich spannend, spielen übrigens geschmierte Hafenarbeiter eine ganz entscheidende Rolle.
Und du warst bei all dem sozusagen live dabei?
Ja, also kann man schon so sagen. Also ich war mit Einsatzkräften vom Zoll auf so riesigen Containerschiffen unterwegs und habe dort wirklich mit denen nach Koks gesucht. Also wir haben wirklich in jede Ritze geguckt, in so versteckte Halb- und Hohlräume haben die durchsucht, auch mit so speziellen Kameras und Drogenhund. Also das war wirklich mega, mega spannend. Ich habe aber zum Beispiel auch nach einigen Monaten der Recherche einen Dealer gefunden, der mir gezeigt hat, was sie vorm Verkauf mit dem Koks eigentlich machen. Also wir haben uns wirklich in so einem Kellerloch getroffen und er hat mir gezeigt, wie krass sie das Koks strecken und vor allem womit. Also ja, das war auch schon gruselig.
Und jetzt hat man zum Thema Koks ja schon viel gehört oder gesehen. Was waren für dich so die Überraschungen in der Recherche?
Also auf jeden Fall einmal die Dimension, also wirklich die Massen an Kokain, mit denen Deutschland seit einigen Jahren überschwemmt wird. Das war mir echt nicht so klar. Also die deutschen Funde, die sind ja in den letzten 10 Jahren wirklich von einer Tonne pro Jahr auf 43 Tonnen letztes Jahr gestiegen. Also wirklich verdreiundvierzigfacht. Total irre. Und ich dachte immer, also wenn die Behörden mal Koks sicherstellen, wenn es so einen Fund gibt, dass dann da irgendwo bei irgendwelchen Kartellen in Südamerika der Baum brennt. Aber das ist wohl gar nicht so, weil die das wohl wirklich einkalkulieren. Also die schicken einfach so, so viele tausende Tonnen Kokain und die Marge ist so riesig. Da tut die eine Tonne mehr oder weniger anscheinend gar nicht so weh. Also ja, schon krass.
Kokainjagd im Hafen, Hamburgs Kampf gegen die Kartelle. Das ist der neue Y-Kollektiv-Film von Frederik Fleig in der ARD-Mediathek. Danke dafür, Frederik.
Gerne, ciao.
Und vielen Dank, dass Sie zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.